wenn du einen Alarm hörst? Ja, viele haben die Tendenz, ich bin schon so an Alarme gewöhnt, erstmal aus, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter schlafen oder mich in Ruhe wiegen. Die stören uns. Ich war so schön dabei, das zu machen oder mich auszuruhen und dann stört das. Aber manchmal gebraucht Gott das, weil er uns stören möchte. Weil er nicht möchte, dass wir das, was er wirken möchte, verschlafen. Weil er nicht möchte, dass wir dem Verderben entgegengehen, ohne dass wir es merken. Und so warnt der himmlische Vater wiederholt vor Gefahren. Und er warnt insbesondere durch dein Wort. Und auch als es verkündigt wurde, immer wieder sandte Propheten, um zu sagen, passt auf, lasst euch warnen. Seid teilweise auf dem falschen Weg und ihr müsst umkehren. Aber er weiß auch, wie leicht wir uns verführen lassen und darum gibt er uns diese Warnung. Und wir wollen schauen in Sprüche 1, haben letztes Mal angefangen in den ersten 9 Versen und ich lese erstmal Sprüche 1, Vers 10. Dort heißt es in Sprüche 1, Vers 10, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Die erste Warnung, die in Sprüche erwähnt wird, ist, lass dich nicht verführen. Und das ist Gott offensichtlich so wichtig, dass er das Buch davor, die Psalmen, genauso anfängt. Psalm 1, Vers 1, dort heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter setzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Also auch dort warnt er davor und sagte, geh nicht auf diesen Rat ein, lass dich nicht bestimmen von dem, was alle anderen sagen, von dem, was gerade diejenigen sagen, die sich über Gott lustig machen, die ihn nicht ernst nehmen. Und die Warnung hat nichts an Aktualität verloren. Denn auch heute ist dieser Gruppenzwang eine große Gefahr. Alle Jugendlichen kennen den Druck von Peer Pressure, von dem Druck von Freunden. Aber der ist nicht auf Jugendliche beschränkt. Manchmal lassen wir uns sehr stark prägen von dem, was unser Freundeskreis sagt. Von dem, was die Leute sagen, denen wir nahestehen, die vielleicht ähnliche Überzeugungen haben wie wir. Auch im Neuen Testament warnt Gott, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und dabei meint er gar nicht so sehr unser Verhalten als unseren Wandel mit ihm. Unsere Freunde beeinflussen uns. Gerade in jungen Jahren ist man versucht, mehr auf sie zu hören als auf die Alten. Und es ist ja auch irgendwie verständlich. Werbung klingt immer besser als Warnung. Wir wollen viel lieber was vorgemalt bekommen, was attraktiv ist, was schön ist, was spannend ist. Und Salomo, der Sprüche geschrieben hat, erwirbt darum, hört auf die Warnung. Hört auf das, was Gott dir sagen möchte. Und er spricht es immer wieder an, mein Sohn. Er hat es zuerst an seinen leiblichen Sohn geschrieben, aber Gott hat das dann gebraucht, auch an uns zu sprechen und sagt, hört zu, ich möchte, dass ihr dieses mitbekommt. Und in diesem Abschnitt tut er eigentlich zwei Dinge. Einmal zeigt er auf das verlockende Angebot und dann gibt er eine eindringliche Warnung. Ich möchte, dass wir zuerst das verlockende Angebot anschauen in den Versen 11 bis 14. Sprüche 1, Vers 11, dort heißt es, wenn sie, die Sünder, von denen eben die Rede war, sagen, geh mit uns. Wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffenen nachstellen. Wir wollen sie wie der Sheol lebendig verschlingen und vollständig wie solche, die im Nu in die Grube hinabfahren. Allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Dein Los wirft nur in unsere Mitte. Ein Beutel soll uns allen sein. Das Problem bei jeder Versuchung ist, dass sie erstmal attraktiv erscheint. Die Folgen werden verheimlicht und sofortige Vorteile werden in den Vordergrund gerückt. Und Salomo warnt, wenn Sünder dich locken, sie stellen das so attraktiv dar, sind so wie Angler. Die machen den Fischen vor, hier ist etwas für dich. Da ist etwas zum Fressen, direkt vor deiner Nase. Du brauchst gar nicht hart dafür arbeiten. Es ist dir geschenkt. Aber wir alle wissen, der Angler ist nicht am Wohl des Fisches interessiert. Und häufig, gerade die Wirtschaft, ist nicht am Wohl des Käufers interessiert, sondern an ihrem eigenen. Und Gott sagt, ich weiß, wie die Menschen sind. Und weil ich euch genug lieb habe, sage ich euch, fresst nicht das, was euch vor den Augen rum schwimmt. Ja? Da sind Gefahren dahinter. Es gibt einen Haken. Beiß nicht an. Folge diesen nicht. Konkret haben sie versprochen, Vers 13, allerlei kostbaren Besitz werden sie finden. Sie versprechen Gemeinschaft, sie versprechen Gewinn, aber sie verschweigen die Gefahren. Ja, sie behaupten, wir werden diesen Besitz finden, als wenn der einfach so da rumliegt und man ihn nur nehmen muss. Und dass dieser sie dann erfüllen würde. Ja, und wir werden unsere Häuser mit Beute füllen. Nicht nur, dass da viel dann da ist, sondern dann haben wir alles, was wir brauchen. Und im Umkehrschluss, diese Fülle wird uns erfüllen. Mach nur mit, unterschreib nur hier und dann werden wir gemeinsam profitieren. Kommt alles in einen Beutel. Die Verlockung des bequemen Lebens war schon immer attraktiv. Aber es hält nicht, was es verspricht. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, was ist eine Verführung? Eine Verführung ist alles, was von Gottes Führung abweicht. Es führt weg von dem, was Gott weiß, dass es gut für uns ist. Und Verführer setzen oft unbiblische Ziele und führen uns so auf Abwege. Sie zeigen etwas anderes vor und sagen, das Wichtigste ist, im Leben ist, Spaß zu haben. Ist es das? Ich meine, vermutlich ist keiner hier und sagte, ich will ein möglichst langweiliges, unattraktives Leben haben. Natürlich freuen wir uns an Spaß, aber ist das alles? Ist das das oberste Ziel? Die Welt verführt und sagt immer, Hauptsache du, statt Hauptsache Gott. Und wenn sich alles um uns dreht, zum einen werden wir nie erfüllt sein. Wir werden nie Zufriedenheit finden. Und es kommt alles aus der Bahn. Ja? Ich habe das schon mal veranschaulicht, ich benutze es noch einmal. Wir leben in diesem Planetensystem, im Sonnensystem. Und alles dreht sich um die Sonne. Früher haben die Menschen gedacht, alles dreht sich um die Erde. Aber wenn sich tatsächlich alles um die Erde drehen würde, hätten wir eine Katastrophe. Alles würde ineinander stürzen. Weil die Erde nicht die Masse hat, nicht die Größe hat, nicht die entsprechende Anziehungskraft hat, um alle anderen Planeten in ihrer Umlaufbahn zu lassen. Und das Gleiche passiert, wenn wir uns als Mittelpunkt des Weltall stellen und sagen, alles soll mir dienen. Es funktioniert, unser Sonnensystem funktioniert nur, wenn sich alles um die Sonne dreht. Und unser Glaube wird nur funktionieren, wenn es sich um den Herrn dreht und nicht um uns. Wir versuchen das manchmal selbst dann in den Bahn zu halten. Ja, wenn ich entscheiden kann, ja, dann wird Familie funktionieren, dann wird Firma funktionieren, dann ich kriege das schon irgendwie in den Griff. Vielleicht die inneren Sachen, da klappt das noch so einigermaßen. Aber ultimativ, es wird nur alles in seiner Bahn bleiben, wenn wir dem Herrn vertrauen, wenn wir ihn im Mittelpunkt lassen, dass er recht führt und leitet. Gott will zum Beispiel, dass wir die Zeit auskaufen. Und was sagt die Welt? Wir sollen die Welt einkaufen. Ja? Nimm dir etwas für dich, dann wirst du zufrieden sein. Und Salomo sagt hier und sagt, hört nicht, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, wenn das so attraktiv ausschaut, oh, du wirst reich werden. Achte darauf, was wirklich dahinter steht. Erfüllung kommt nicht von den Gütern, die wir haben, sondern von den Aufgaben, die wir erfüllen. Hast du es schon mal selber erlebt? Okay. Schau dir einfach an, die anderen, die viel haben. Ja, aus dem Großteil der Sichtweite der Weltbevölkerung sind wir das, die viel haben. Wir kennen natürlich immer noch irgendwie ein paar andere, die noch mehr haben als wir. Aber für 90% der Weltbevölkerung bist du das. Egal wie viel du hast. Wenn du hier in Deutschland lebst, du bist unter den 10% der reichsten Menschen der Welt. Okay? Die schauen darauf und sagen, oh, wenn wir so viel haben, dann wären wir glücklich. Da wir unter den Top 10% sind, sind wir alle glücklich, oder? Das ist nicht, was wir in den Umfragen hören. Das heißt, Reichtum macht nicht glücklich. Aber wir sind erfüllt, wenn wir unsere Aufgabe erfüllen. Wenn wir etwas haben, wo wir sagen, vielleicht war es anstrengend, aber wir haben uns da eingesetzt und es hat etwas gebracht. Wir konnten das vollbringen. Wir konnten jemand anders von Jesus erzählen und der denkt tatsächlich darüber nach. Und was kreiert das in dir? Eine gewisse Zufriedenheit. Eine Dankbarkeit. Ja? Und wir benutzen das Gleiche ja auch bei anderen Produkten. Ja? Die sind geschaffen zu einem gewissen Zweck. Ihr alle sitzt im Moment auf Stühlen, die zu dem Zweck gemacht sind, dass Leute darauf sitzen können. Und sie erfüllen ihre Aufgabe, wenn sie nicht zusammenkrachen. Ja? Wenn du darauf sitzen bleibst und nicht auf dem Boden liegst. Anscheinend tun sie das, alle sitzen noch. Okay? So, da erfüllen sie sich. Gott hat uns nicht als Konsumenten geschaffen, sondern in seinem Ebenbild, um ihn zu verherrlichen. Das heißt, wir werden auch nur unsere wirkliche Erfüllung finden, wenn wir das erfüllen, wozu Gott uns geschaffen hat. Und er hat uns eben nicht als Stühle geschaffen, damit wir einfach da nur rumstehen und warten, dass jemand anders sich draufsetzt. Sondern Gott hat uns geschaffen, dass wir auf ihn hinweisen, dass wir den anderen erzählen. Das hat er von Grundlegung der Welt angemacht. Er hat uns als seine Stellvertreter auf Erden, nicht in einem päpstlichen oder königlichen Verständnis, sondern als in seinem Ebenbild, als seine Repräsentanten. Und sagte, ich gebe euch hier die Erde, ihr sollt sie verwalten. Wir sollen die Erde, die Schöpfung verwalten, aber im Neuen Testament, wir sollen auch seine Botschaft verwalten. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist seine Botschaft. Und er sagte, ich habe euch dort hingesetzt und ich habe euch auf der Erde gelassen, damit ihr diese, wie jemand es vor kurzem gesagt hat, diese Konterpredigt sagt, dass ihr der Werbung der Welt entgegenhaltet. Hier ist, wo ihr wirklich Zufriedenheit findet. Hier ist, wozu Gott uns geschaffen hat. Und lasst euch nicht verführen von den Angeboten der Welt. Wenn jemand dir einen leichteren Weg verspricht, denke immer daran, wohin er führt. Das ist, was Jesus gesagt hat. Matthäus 7, Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Wenn es gesagt wird, komm, das ist doch der Weg, der ist attraktiv. Und das machen doch alle. Ja, das hat Jesus damals auch schon gesagt. Aber nur weil alle das machen, heißt das noch nicht, dass es richtig und dass es gut ist. Okay? Und dass wir es orientieren und sagen, ist es Gottes Weg? Und oft in diesen Versuchungen und Verführungen liegt das Problem weniger in dem, was gesagt wird, sondern darin, was nicht gesagt wird. Woher sie dann das alles haben? Komm, wir sammeln uns all diese Schätze und füllen unsere Häuser damit. Und sie sagen nicht, wird hier angedeutet, wie das zustande kommt. Ich glaube, dass was in den Versen 11 und 12 steht, dass sie nicht direkt gesagt haben, wenn sie sagen, geh mit uns, das haben sie bestimmt noch gesagt, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffenen nachstellen. Ich glaube, das ist Gottes Interpretation davon. Das ist, wie sie dazu kommen, das werden sie vermutlich nicht selber gesagt haben. So, das heißt, Gott deckt ihre Absichten auf. Deckt auf, dass sie die Gutgläubigkeit der Leute ausnutzen zu ihrem eigenen Gewinn. Oder anders formuliert, Verführer stellen eine Falle, ohne zu merken, dass diese sie selber zu Fall bringen wird. Die denken, ich mache dieses, damit die anderen blöd genug sind und ich davon profitieren kann. Aber Gott sagt, nee, das wird immer zu ihrem eigenen Fall führen. Und wir sollen uns davon nicht verführen lassen. Auch Jesus wurde in der Hinsicht versucht. Und das ist heute Morgen in den ganzen Gebeten und so schon gut angeklungen. Als er am Kreuz hing, da standen darunter ein Großteil der Bevölkerung und hat gesagt, komm runter vom Kreuz und wir werden an dich glauben. Und die Verführung bestand in dem Sinne, er hätte es ja tatsächlich gekonnt. Er ist Gott, er hätte nur ein Wort sprechen müssen. Aber wenn er das getan hätte, dann hätten sie an seine Fähigkeit geglaubt, Wunder zu tun. Aber sie hätten nicht geglaubt, dass sein stellvertretender Tod ewiges Leben schenkt. Das heißt, habe ich das hier noch drauf? Das heißt, jeder von uns glaubt etwas, aber die Frage ist, was ist der Inhalt dieses Glaubens? Glaube ich den Lügen dieser Welt oder der Wahrheit des Wortes Gottes? Jesus hat der Verführung nicht geglaubt. Komm, du brauchst den Schmerz nicht durchmachen. Es gibt einen leichteren Weg. Und er wusste, es gäbe diesen Weg, aber dann gäbe es keinen Weg des Heils mehr. Und er hat der Verführung widerstanden, in allen Schmerzen, hat gesagt, nein, ich mache das nicht, weil es nicht um mein Wohlergehen geht, sondern um das Heil, das Wohl der Menschheit. Wenn ich hier vom Kreuz runtergehe, gehen alle Menschen in die Verdammnis. Und so nehme ich diese Schuld auf mich, auch wenn ich etwas Leichteres könnte, weil ich die Menschen liebe. Und jetzt, Herr Gott, ihr seid noch hier. Christus ist aufgefahren zum Vater. Aber wir sagen, wir glauben diese Botschaft. Wir glauben, dass Christus stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und deswegen sollen wir dann auch diese Botschaft weitergeben und ausleben, dass das sichtbar ist. Wenn wir genauso leben wie alle anderen Menschen auch, wenn wir unser Streben danach ist, Erfüllung in den Dingen dieser Welt zu finden, gibt es keinen Unterschied zur Botschaft der Welt. Weil die sagen genau das Gleiche. Aber wenn wir festhalten können und sagen können, nee, ich lasse mich nicht verführen von den Verheißungen, dass wir Zufriedenheit finden, wenn wir uns abschotten, wenn wir einfach darauf schauen, Hauptsache, ich habe, was ich brauche. Hauptsache ich, dann sieht niemand die Liebe Gottes in Christus Jesus. Aber wenn wir sagen, Gott hat die Welt so sehr geliebt und die Welt sind alle Menschen. Ja, das beinhaltet mich und es beinhaltet dich, aber es beinhaltet auch die anderen. Und Gott hat sie so sehr geliebt, dass er sein Leben gab. Wie kann ich jetzt sagen, der Inhalt meines Lebens besteht darin, mich auf den Thron zu setzen und zu sagen, dient mir, gebt mir, Hauptsache ich bin zufrieden. Oder durchschaue ich das und sage, nee, Gott hat mich hier gelassen und er hat mir seine Liebe gezeigt, damit dann durch mich seine Liebe erkennbar wird. Dass ich nicht glaube, zu sagen, Ich muss irgendwas machen, damit ich mehr Dinge habe. Damit ich Erfüllung in diesem Leben finde. Sondern ich glaube seiner Verheißung, dass er mich erfüllt, wenn ich ihm folge. Das ist die biblische Botschaft. Das ist, was er von uns möchte. Das heißt, die Antwort, wem ich wirklich glaube, zeigt sich nicht in dem, was ich sage, sondern in dem, wie ich lebe. Lebe ich oder suche ich meine Erfüllung in dem, was mir Spaß bringt? Oder suche ich Erfüllung, die Aufgabe zu erfüllen, die Gott mir gegeben hat? Und ich kann versprechen, das gibt viel mehr Erfüllung im Herzen. Vielleicht hast du nicht die Fülle von Dingen, aber die Fülle des Herzens übertrumpft jedes Mal die Fülle von Dingen. Du kannst noch so viel haben, wenn dein Herz leer ist, helfen dir auch alle Dinge dieser Welt nicht. Und deswegen warnt dann Salomo sehr eindringlich. Und das ist unser zweiter Punkt, die eindringliche Warnung. Verse 15 bis 19. Mein Sohn, gehe nicht mit ihnen auf dem Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. In den Augen aller Vögel ist das Fangnetz ja auch ohne Absicht bestreut. Doch jene lauern auf ihr Blut. Sie stellen ihrem Leben nach. So sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitzer das Leben. Salomo als Vater fleht hier seinen Sohn förmlich an. Bleib weg von diesem Weg. Er weiß, wohin das führt und tut er auch, wenn sein Sohn das vielleicht noch nicht erkennt. So sagt er im Vers 19, so sind die Pfade eines jeden, der unrechten Gewinn macht, der nimmt seinem Besitzer das Leben. Er sagt, ich schreibe dieses und ich kann schon auf einiges an Erfahrung zurückblicken und ich habe erlebt und sage dir, diese Wege sind nicht gut. Dieser ungerechte Gewinn bezieht sich auf jede Form von Vorteil, die man sich nicht erarbeitet hat. Ja? Also egal ob durch Bestechung, das wird an anderer Stelle, wo dieses Wort gebraucht wird, explizit gesagt, oder durch andere Arten und Weisen, die nicht ehrlich vor Gott sind. Er sagte, das führt ins eigene Verderben. Und davor warnt auch im Neuen Testament Galater 6, Verse 7 bis 9. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Nein. Unabhängig von dem, wie es bisher war, worauf sähst du jetzt? Du kannst rausschauen und sagen, ja, aber jetzt ist ja Erntezeit. Ja, biologisch von den Jahreszeiten ist jetzt Erntezeit, aber es kann sein, dass in deiner Lebenszeit im Moment erst noch die Saat ist. Worauf säen wir? Ja, einige sind zu faul und sagen, wieso säen? Das ist mir zu anstrengend. Da muss ich ja raus. Ich bleibe lieber zu Hause. Setze mich aufs Sofa, schaue aufs Handy und schaue, was alle anderen tun. Wer nicht sät, kann nicht erwarten, dass da plötzlich eine Ernte hervorkommt. Wenn der Bauer im Frühling sein Feld nicht bestellt, was findet er im Herbst? Unkraut, weil das wächst, egal ob du es sähst oder nicht. Und wenn du nicht Unkraut in deinem Leben haben möchtest, musst du aktiv dagegen etwas säen. Du musst etwas einsetzen und das muss etwas sein, was vor Gott Bestand hat. Und er sagt, irrt euch nicht, Gott hat diesen Grundsatz aufgestellt. Und wenn ich etwas sehe, indem ich handle, was nicht gut ist, indem ich rede, wie es nicht erbaulich ist. Er sagt, du wirst es wiederkriegen. Aber wenn ich tue, was recht ist, dann heißt es nicht, dass die anderen das immer Gleiches mit Gleichem vergelten, dass es mir nur gut geht. Aber Gott sieht es und er wird zur rechten Zeit eine entsprechende Ernte geben. Nun, bei Salomo kann der Einwand kommen. Ja toll, Salomo, du hast schön reden. Du hast ja auch alles. Es wird über seine Zeit berichtet, dass das Silber wie nix galt, weil er damit die Straßen gepflastert hat, weil er so viel davon übrig hatte. Ja? Oder auch die Beschreibung in 1. Könige 11, Vers 3, und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Ja toll, du sagst das, ja, lebt nicht nach der Welt, aber du tust es ja selber. Du hast ja selber darin versucht, deine Erfüllung zu finden. Macht es das, das glaubt dir doch kein Mensch zu sagen, naja, du solltest das aber nicht machen. Aber auch er hatte die Konsequenzen. Und wir haben in der Bibellese vorhin aus Prediger 2 gehört. Und was war seine Erfahrung daraus? Was war seine Lektion daraus? Ja, er hat all dieses ausprobiert. Und er hatte die Möglichkeit, all dieses auszuprobieren. Und was war das Ergebnis? Nichtigkeit der Nichtigkeit. Alles ist Nichtigkeit. Ich habe es ausprobiert, ja, aber es hat mich nicht erfüllt. Meine Häuser waren vollgefüllt mit allem Möglichen, aber mein Herz blieb leer und deines wird leer bleiben, wenn du die Erfüllung darin suchst, in Dingen, in anderen Personen, ohne den Herrn. Es kann sein, dass genau aus diesem Grund, weil sein Leben nicht mit seiner Aussage übereinstimmt, sein Sohn Rehabeam nicht auf diese Warnung gehört hat. Aber der Rat ist trotzdem wahr und Gott hat ihn aufschreiben lassen als Warnung für uns. Und ganz häufig, die eindringlichste Warnung kommt von denen, die früher selber darin gefangen waren. Ja? Die eindringlichste Warnung gegen Drogen kommt häufig von ehemaligen Drogenabhängigen. Die eindringlichste Warnung vor Alkohol kommt von denjenigen, die alkoholabhängig waren. Weil sie sagen, ich weiß, wie es war. Und ich weiß, wie es in der Werbung dargestellt wird. So viel Spaß und du kannst jederzeit aufhören, wenn du Lust hast. Aber es ist nicht die Wahrheit. Sie haben den Haken nicht erwähnt, dass du abhängig davon wirst. Und auch von dem Reichtum wird man abhängig. Weil frage alle Reichen dieser Welt, hast du genug? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Nee, sind sie nicht. Egal wie viel es ist immer zu wenig. Es gibt ja immer irgendjemanden, der mehr hat oder irgendetwas, was sie noch nicht haben. Und die Erfüllung finden wir in dem Herrn. Und so warnt er hier, begebe dich gar nicht erst auf den Weg. Gleich am Anfang. Gehe nicht mit ihnen auf den Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Mache gar nicht erst den ersten Schritt. Je weiter du gehst, desto schwerer wird die Umkehr. Halte dich davor zurück. Du ersparst dir viel Leid. Und die Begründung lautet, Vers 16, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen Blut zu vergießen. Ja. Nicht nur ist es der Pfad, die Richtung, wohin es geht, sondern bergab geht es immer schneller. Ja, und hat so eine Eigendynamik und es wird schneller und schneller und irgendwann stürzt du einfach nur ab. Ich habe es mal so gehört, das kommt nicht von mir, aber ich weiß, es ist wahr. Sünde nimmt dich immer weiter, als du gehen wolltest. Sie hält dich länger, als du bleiben wolltest. Und sie kostet dich mehr, als du zahlen wolltest. Immer. Ja, wir denken, ja, das ist nur ein bisschen. Einmal probieren kann ja nicht schaden. Das haben damals schon einige Könige gedacht und sind gestorben. Einmal probieren und da ist Gift drin. Ja? Oder nur ein klein wenig. Nee, das ist gefährlich. Gib ihm einfach mal eine Chance. Ja, Das Angebot klingt ja ganz gut. Wir geben dem Angebot eine Chance. Aber das machst du beim Löwen auch nicht. Hey, ich springe in deine Grube, ich gebe dir eine Chance. Nein, niemand würde das machen. Aber die Bibel sagt, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er ablecken kann, wen er anlächeln kann, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Euer Widersacher, der Teufel, der ist wie ein Löwe. Ja, der macht das manchmal attraktiv. Aber im Endeffekt, sein Ziel ist, uns zu verschlingen. Sein Ziel ist nicht unser Wohlergehen, sondern sein Wohlergehen. Ich habe dich zum Fressen lieb. Das ist nicht, wie Gott uns lieb hat. Seine Liebe sucht das Beste für uns, nicht das Beste für sich selber. Oder so formuliert, die Sünde ist kein Kuscheltier, sondern eine Raubkatze, die dem guten Hirten sein Leben gekostet hat. Manchmal, wir spielen mit Sünde, als wenn das ein Kuscheltier wäre. Nur ein bisschen gucken. Nur ein bisschen dem nachgehen. Ein bisschen probieren. Ich mache nur ein bisschen Ei-Ei. Und wenn ich dann getröstet bin, dann lege ich es wieder beiseite. Aber die Raubkatze macht nicht Ei-Ei, sondern Haha und frisst dich. Und er warnt davor. Aber, und das ist die Lösung im zweiten Teil des Satzes, wir haben einen guten Hirten, der weiß, wie man gegen Raubtiere kämpft. Erinnerst du dich an David? Vorbild, Bild für unseren Herrn, der selber Hirte war. Und er sagte, ja, ich weiß, da war der Wolf gekommen, oder der Bär und der Löwe, ja, sind gekommen und sie haben von den Schafen genommen. Ich bin ihnen hinterher und habe sie getötet, um das Schaf zu retten. Und wir haben einen guten Hirten. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, um uns zu retten. Aber sagt, mein Sohn, liebe Tochter, mein liebes Kind, wenn ich dich jetzt schon gerettet habe, spring nicht zurück zu den Löwen. Das geht nie gut aus. Geh nicht zurück zu denen, die dein Verderben wollen. Vertraue mir. Nein, Abstand zu halten von der Welt rettet uns nicht. Retten tut uns nur der gute Hirte. Retten tut nur, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Aber es bewahrt uns vor ganz, ganz viel Leid, wenn wir dem guten Hirten folgen. Der gute Hirte, ja, er tötet den Bären und den Löwen. Aber der gute Hirte geht auch voran. Und seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Machen wir das. Das ist das Anliegen von Sprüche. Das ist das Anliegen des Herrn zu sagen, ja, wir brauchen Rettung. Und dafür hat er seinen Sohn gesandt. Aber er hat uns auch sein Wort gegeben. Wenn es nur darum gehen würde, dass wir errettet würden, die Bibel könnte um einiges dünner sein. Aber Gott hat all dieses gegeben, weil er sagte, ja, und ihr sollt ja auch noch hier auf der Erde leben. Die Errettung sagt dir, wie du in den Himmel kommst. Die ganze Bibel sagt dir, wie du hier leben kannst. Auf eine Art und Weise, dass du nicht einfach mitgerissen wirst mit dem Strom der Versuchung, sondern dem widersteht standhaft durch den Glauben. Weil wir sagen, aber Gott hat gewarnt davor. Und nein, ich gehe nicht mit. Und diese Folgen hat auch Salomo vor Augen, wenn er den Vergleich mit einem Vogel zieht in Vers 17. In den Augen aller Vögel ist das Fangnetz ja ohne Absicht bestreut. Das klingt ein bisschen komisch. Okay, hier ist was gemeint ist. Was sie damals gemacht haben, um Vögel zu fangen, ist, dass sie eine Höhle ausgegraben haben, Netz drüber gespannt haben, mit Laub oder Erde bedeckt haben und dann Körner drauf gestreut haben. Vögel kommen, sehen die Körner, landen da drauf, ziehen das Netz und die Vögel sind gefangen. Das ist das Bild, was er gebraucht hat. Er sagte, die Vögel, die sehen nur, da gibt's Körner, da gibt's was zu fressen. Ich stürze mich drauf. Und er sagte, die, die nicht auf Gottes Wort hören, sind wie diese Vögel. Die sehen und sagen, oh, eine neue Attraktion, die muss ich haben. Da war ein Netz, habe ich ja nie gesehen. Nee, aber deswegen gibt Gott die Warnung und sagt, lerne draus, folge nicht diesen Verführungen. Die Weisheit zeigt auf, dass Sünde ganz oft irdische Konsequenzen hat, aber mehr noch ewige Folgen. Woher habe ich das? Da heißt es doch, jene lauern, Vers 18, auf ihr Blut, sie stellen ihrem Leben nach. Aber dieses Wort Leben ist das Wort für Seele. Ja, wenn wir für die Welt leben, das hat häufig irdische Konsequenzen, weil es uns gefangen nimmt. Und selbst wenn du sagst, ja, ich halte dir Abstand von Drogen und Alkohol, aber es kann uns auch gefangen nehmen mit Karriere und mit mehr Dingen, die an sich nicht verboten sind, aber die manchmal unser Herz wegziehen vom Herrn und uns gefangen nehmen in das Laufrad der Wirtschaft. Okay. Wem Gewinn so wichtig ist, der verliert seine Seele. Und darauf verweist das Neue Testament dann. Matthäus 16, da sagt Jesus, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Er warnt und sagt, wenn wir für die Welt leben, wenn wir für die Erfüllung in dem Hier und Jetzt leben, dann werden wir nicht die Erfüllung in seiner Herrlichkeit haben. Weil dann ist unser Glaube, unabhängig von dem, was wir sagen, unser Glaube in dem Sinne von unser Herzensvertrauen ist in dem, was die Welt mir bieten kann, nicht in dem, was Gott mir bietet. Worauf vertraue ich? Nun, wir leben in dieser Welt und wir dürfen es gebrauchen. Wir dürfen Geld gebrauchen. Wir dürfen handeln. Wir müssen ja hierin leben. Aber worin vertrauen wir? Worin ist unser Glaube? Ist meine Sicherheit, meine Alterssicherheit, meine Sicherheit für meine Zukunft, ist sie in dem, was ich habe oder in dem, was der Herr versprochen hat? Ist es in meiner Leistung oder in seiner Gnade? Wem vertraue ich? Wovor will Gott also warnen? Er warnt davor, mit Sündern gemeinsame Sache zu machen. Heißt das, ich darf dann nur ständig in der Gemeinde sein? Nein. Aber welchen Weg gehen wir? Lässt du dich auf Unrecht ein oder schaust du auf das, was Gott gefällt? Oder so formuliert, vertraust du den Versprechungen der Welt oder den Verheißungen des Wortes Gottes? Worein setzt du dein Vertrauen? Wofür lebst du? Glaubst du den Verheißungen, den Versprechungen der Welt? Sagen, wenn du unsere Produkte kaufst, wenn du uns wählst, wenn du so handelst, wenn du das isst und das nicht isst, dann wirst du glücklich und ein langes Leben haben. Oder vertraust du dem Herrn, der sagt, glaube an Jesus Christus und du hast ewiges Leben. Er will uns ein Leben in Fülle geben, das dann wirklich er füllt. Wem vertraust du? Und ich will keine verbale Antwort, aber ich möchte sehen, dass wir als Gemeinde zu ihm hinwachsen, weil das nicht ein Glaube ist, der ein gesprochenes Bekenntnis ist, sondern ein ausgelebtes Bekenntnis ist. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Warnung. Warnungen sind nicht immer angenehm, aber Warnungen sind wichtig. Und du hast diese Warnung ausgesprochen, in aller Liebe zu sagen, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Ich weiß, es gibt viele Versuchungen da draußen. Und ich weiß, die werben mit allen möglichen Bildern und anderen Medien dafür. Aber höre auf Gottes Wort. Höre auf die Wahrheit. Nicht um Spaß zu verderben, sondern um ewiges Leben zu gewinnen. Herr, ich bete. Du kennst uns alle und du weißt, wo wir glauben, dass wir glücklicher wären, wenn wir irgendwelche Abkürzungen nehmen. Wenn wir etwas tun, was nicht nach deinem Wort ist. Herr, hilf uns, dir genug zu vertrauen, dass das, was du sagst, wahr ist und das Beste für uns ist. Herr, mach uns dir ähnlicher, dass wir so leben, dass unser Leben zeigt, wir trauen an den, der Himmel und Erde geschaffen hat und der gekommen ist, uns zu erlösen. Herr, ich möchte bekennen, so häufig sind wir so weit entfernt davon. Wir brauchen deine Hilfe. Hilf, dass man an mir, dass man an uns sehen kann. Dass wir nicht etwas brauchen, um uns zu erfüllen, sondern dass du uns erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Vergebung und dass das genug ist. Danke für alles, was du getan hast. Und ich bete, wenn jemand hier ist, der diese Erfüllung noch nie erlebt hat oder der jetzt die Erfüllung in Dingen sucht, Herr, dass sie erkennen und umkehren zu dir und dir vertrauen, dass du für uns sorgst und dass du unsere Genüge bist, jetzt und in Ewigkeit. Amen.